Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Ein lauterer Jung, neben dem Betzenberg groß geworden. Er war Fußballschiedsrichter, mehrfach als Weltbester ausgezeichnet. Er war Zahnarzt und hat jetzt eine Aufgabe, die sich manchmal vielleicht wie eine Wurzelbehandlung anfühlt. Er ist im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, seinem Herzensverein, dritte Liga, rund 24 Millionen Schulden. Markus Merck, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, grüß Gott.
Und in diesen Tagen geht es mal wieder, ja, um die Rettung des FCK. Zwei mögliche Investoren haben Anfang der Woche ihre Pläne vorgelegt. Eine wilde Zeit, war eine gute Bewerbung dabei?
Ja, erstmal sind wir ganz neutral und der Neutralität verpflichtet. Und wir müssen etwas zurückschauen. Als wir am 1. Dezember mit einem Team angetreten sind, sportlich lief es schlecht, wirtschaftlich desaströs. Die Unruhe im Verein ist unfassbar groß, bis heute eigentlich noch, weil man auf Lösungen natürlich wartet. Ich verstehe da jeden Fan. Und die Zeit war ein entscheidender Faktor, weil schon im Dezember klar war, dass wir wieder um die Lizenz kämpfen für die nächste Spielzeit, eben für die Saison 2021. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir große Chancen haben. Natürlich waren die letzten Wochen gravierend. Covid-19 hat uns alle getroffen, natürlich auch uns, den FCK. Jetzt ist es soweit, dass wir in dieser Phase Insolvenz, Antrag auf Insolvenz immer am 15. Juni stellen mussten, eine schwierige Zeit, dass wir zwei Angebote vorliegen haben.
Worüber Sie sich wahrscheinlich schon mal freuen, oder? Dass überhaupt zwei Angebote da sind.
Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn wir am 1. Dezember bei der Mitgliederversammlung gesagt hätten, ich verspreche euch, wir haben Angebote in Millionenhöhe. Die Zahl ist mal vollkommen egal. Es könnte sogar sein, dass wir in einem halben Jahr dann irgendwo einen Schuldenschnitt hinbekommen, vielleicht sogar schuldenfrei sind. Die nächste Saison ist durchfinanziert, die ist gerettet. Ich glaube, alle hätten gejubelt oder viele hätten gesagt, wir wählen die gar nicht. Das sind Utopien, das kann nicht möglich sein. Jetzt haben wir kurioserweise zwei Angebote, die hochsensibel geprüft werden. Wir tun alles für den FCK und wer es nicht tut, der ist kein Partner von uns, der kann mit uns den Weg in die Zukunft nicht gehen. Aber jetzt haben wir diese Angebote, sie sind von uns vorab geprüft. Der Gläubigerausschuss wird sich dann in der nächsten Woche treffen. Es wird eine Entscheidung dann geben und dann ist der erste, nächste und sehr wichtige Schritt getan in eine hoffentlich stabilere und dann hoffentlich auch in eine ruhigere Zukunft des FCK. Die Ausgangssituation hat sich unfassbar für uns verbessert. Wir können da optimistischer sein. Der Ball liegt irgendwo so am 5-Meter-Raum. Der gegnerische Torwart ist schon unter der Dusche. Wir müssen ihn jetzt mal im ersten Schritt verwandeln und hoffen, dass uns niemand, egal aus welcher Reihe, dazwischen grätscht.
Hochsensibel. Viele Details. Ich verstehe, dass Sie da jetzt noch nicht wirklich auspacken können. Aber uns interessiert doch dieser eine Horst-Peter Petersen aus Dubai, der das eine Angebot gemacht hat. Das andere kommt von einer regionalen Investorengruppe. Wir haben geguckt, wir finden den nirgends. Also im Internet null. Haben Sie den schon mal gesehen oder bislang nur telefonisch?
Sie werden verstehen, hochsensibel, Ihr Wort, Ihr Lieblingswort, ich sehe es Ihnen ja an. Ich werde dabei bleiben. Natürlich stehen wir mit all den Investoren in Kontakt, in Gesprächen. Und natürlich haben wir sie alle schon gesehen. Aber es gibt von meiner Seite an diesem Tag heute, in dieser entscheidenden, so wichtigen Phase, keine weiteren Details.
Wir verlassen dieses hochsensible Gebiet.
Dankeschön.
Ja. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Markus Merck, der ehemalige Fußball-Weltschiedsrichter, heute ein entscheidender Mann im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern. Da werden seit Montag zwei Angebote von Investoren geprüft, die mit ihren Millionen den Verein retten sollen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie keine Details nennen können. Ich habe versprochen, das hochsensible Feld zu verlassen. Gucken wir mal auf Ihre Kindheit. Am Betzenberg groß geworden und Ihr Vater Rudi hat Sie nach der Geburt sofort beim FCK angemeldet. Da ist er mal schnell rüber. Waren Sie da überhaupt schon beim Standesamt registriert?
Nein, mein Papa war ja ein Ur-FCKler, einer der letzten wirklich ganz, ganz großen Ehrenamtler in diesem Verein. Und für ihn gab es nichts anderes. Am 15. März 1962, am Tag meiner Geburt, direkt auf die Geschäftsstelle des FCK zu gehen und mich als Mitglied anzumelden. Das einzige Problem war, ich bin 6:45 geboren und die Geschäftsstelle hat erst um 9 Uhr eröffnet. Deswegen sind 2 Stunden vergangen und dann kam erst so diese bürgerliche Anmeldung, die war das im zweiten Glied gestanden. Und das zweite, das war von meinem Papa auch immer klar. Wir haben mitten in der Stadt in Kaiserslautern gewohnt, gelebt, schon immer. Und als dann damals so Ende der 60er Jahre, man muss sich das vorstellen, vorher stand auf diesem Berg wirklich nur dieses Stadion und der Rest war Wald. Als man das erste Baugebiet dann initiiert und gegründet hat, da hatte mein Papa nur einen Traum, ein Grundstück auf dem Betzenberg so nah wie möglich an diesem Stadion. Und das hat er dann realisiert mit meiner Mama und 1970 sind wir dann auf den Betzenberg gezogen, hab dort meine Kindheit verbracht und es gab für mich auch nichts anderes, wie diesem runden Leder nachzujagen, aus der Schule nach Hause, ranzen in die Ecke und rüber hinterm Stadion. Heute ist es ein Parkplatz, aber das war der einzige Platz, der außerhalb des Stadions noch war, so eine schöne rote Erde. Und auf diesem Platz haben alle Spiele der Jugendmannschaften und der sonstigen Mannschaften stattgefunden. Und für uns gab es nach der Schule nichts anderes, wie dorthin zu gehen und zu kicken. So habe ich dann mit 5 Jahren auch eine Sondergenehmigung als Spieler bekommen für den FCK. Das waren Zeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute kicken unsere Jungen und Mädchen ja schon mit den Pampers. Damals hat sich gerade die E-Jugend für 8- bis 10-Jährige entwickelt und gegründet. Ich durfte dann mit 5 kicken. Es gab keine Fußballschuhe. Mit den ersten Zeilen, die ich schreiben konnte, ein Bittbrief nach Herzogenaurach, bekam dann tatsächlich ein paar Fußballschuhe, Schuhgröße 30, Modell, uns Uwe, benannt nach unserem großen Uwe Seeler von Adidas. Die habe ich heute noch daheim.
Und dann gibt es auch dieses eine Spiel. Also es gibt immer so Spiele, ich glaube, da kann jeder in Echtzeit an der Theke sagen, wie die gelaufen sind. 1973, diese legendäre Partie gegen die Bayern, da waren sie irgendwie 11, oder? Gerd Müller war noch dabei. Ein 1:4 dreht der erste FC Kaiserslautern und es ist am Ende ein 7:4. Wo waren Sie?
Der Tag könnte gestern gewesen sein. Wir haben in der E-Jugend gespielt, mit unserer E-Jugend gespielt, relativ nah beim Nachbarverein, beim VfR Kaiserslautern. Unser Spiel war sehr spät und dann war immer die gleiche Zeremonie. Wir sind dann rüber, damals in die Ostkurve, das war der aktiven Eingang und natürlich gegen Bayern mehr als ausverkauftes Haus, alles dicht gedrängt, wir kleinen Knirps haben nicht gesehen, wir hatten aber so ein Schlupfloch. Es gab 2 Stangen, die etwas weiter auseinander waren, zwischen Ostkurve und Südtribüne. Und wo der Kopf durchpasst, da passt alles durch, die Taschen oben drüber geschmissen. Und dann haben wir uns immer eigentlich auf die Südtribüne hinten dran gestellt, hinter die letzten Sitzreihen. Aber auch das war an diesem Tag nicht möglich. Und dann stand es auch schon 2:0 für Bayern. Und dann sind wir tief enttäuscht von dannen gezogen.
Von wegen,
aber ich
war's.
Bin dann die 300 Schritte rüber eben in mein Elternhaus, Radio angemacht. Und ich konnte ja jede Stimmungslage im Stadion dann mithören. Also doppelt Akustik, Radio und Live-Situation aus dem Stadion. Und da war ich an diesem Tag tatsächlich bei diesem großen Triumph dann nicht mehr im Stadion, weil ich als kleiner Knirps nichts gesehen habe, aber habe es auf dem Balkon miterlebt und bin danach mit dem Schlusspfiff rüber, um mit den Menschen zu feiern. Sehr zur Sorge meiner Mutter, die sagt, Bub, wo gehst du jetzt hin? Weil das war ja natürlich schon Ausnahmezustand, wie so oft in Kaiserslautern in den guten Zeiten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
FCK-Mitglied seit dem ersten Schrei. Dafür hat 1962 der Papa gesorgt. Am Betzenberg groß geworden, dann ein Leben als Zahnarzt und Schiedsrichter. Sie haben ja anfangs noch Fußball gespielt. Und es gibt so den Spruch, Schiri wird man, wenn es als Stürmer nicht reicht. Aber Sie waren ja richtig fasziniert von dem Job.
Es gibt natürlich eine Bewandtnis, die auch mit meinem Papa wieder sehr viel zu tun hat. Er hat viele Aufgaben im Verein übernommen. Und 1963 schon hat man in all diesen Bundesliga-Vereinen dann einen Mann vom Verein gesucht, der die Schiedsrichter am Spieltag rund ums Spiel betreut. Das war handelsüblich, auch eben noch zu meiner Zeit als Schiedsrichter. Und das hat mein Vater gemacht von 1963 an. Und so kam es dann, dass ich natürlich auch als kleiner Junge, als Knirps, sehr oft Kontakte zu den Schiedsrichtern hatte. Weil in der Regel war das so, die haben das Spiel drüben abgepfiffen. Es gab ja keine VIP-Räume, nichts. Sondern die sind meistens zu uns nach Hause gekommen, haben die ARD-Sportschau geschaut. Und so war ich dann eigentlich in direktem Kontakt mit diesen Menschen, die eigentlich noch 2-3 Stunden vorher im Zentrum des Spiels standen. Deswegen hat mich die Situation, die Aufgabe, die Position Schiedsrichter, das Schiedsrichterteam immer fasziniert. wenn ich im Stadion war. Ich habe sie immer besonders beobachtet und wollte dann mit 12 Jahren, habe ich gesagt, ich möchte jetzt auch Schiedsrichter werden. Wieder unwissend, ging auch nicht, weil damals war die Altersgrenze 15 Jahre. Habe dann vom DFB eine Ausnahmegenehmigung bekommen, so ein bisschen auch als Werbegag für Schiedsrichter insgesamt.
Dass der damals Nachwuchs heute, nach vorne kommt?
Damals wie heute hat man immer Schiedsrichter gesucht. Und so bin ich eigentlich letztendlich zugekommen. Habe 2 Jahre parallel gepfiffen und gespielt und war kein schlechter Spieler. Also bei mir ist nicht so, behaupte ich mal von mir aus jetzt, dass es so war, wie man
Sie
oft sagt,
der konnte
nicht kicken,
Klischee,
deswegen
ja.
pfeift er jetzt. War nicht. Aber ich bin sehr langsam gewachsen und dann kommt man vom Sprung in die D-Jugend, in die C-Jugend. Und wenn man dann einen Kopf kleiner ist, dann wird es relativ schwierig. Ich war technisch unfassbar stark, aber unser Trainer hat gesagt, ich will größere Spieler haben. Und es kam dann zu einer Situation, wo ich in der ersten Elf, der ersten C-Jugend, im ersten Jahrgang auf dem Platz stand und eine Minute vor Spielbeginn hat der Trainer mich dann vom Platz geholt, weil ein anderer Vater sich beschwert hat, dass sein Sohn nicht spielt und hat gesagt, Markus, nee, du kommst dann später rein ins Spiel. Und dann habe ich mein rotes Trikot ausgezogen, habe es zusammengefaltet, habe es ihm gegeben und habe gesagt, Trainer, das war's, ab heute bin ich nur noch Schiedsrichter, sehr zum Leidwesen von meinem Vater. Das war dann eine schwierige Zeit, der das zwar gefördert hat, aber der natürlich wusste, wie schwierig, wie schwer das Leben eines Schiedsrichters ist, was ich als Junge nicht kannte. Ich habe nur eins gesehen, ich will da unten in so ein Bundesliga-Stadion, ich will einmal ein Bundesligaspiel pfeifen. Und daran habe ich gearbeitet und diesen Fokus nie aus dem Auge verloren. War eine schwierige Zeit auch zu Hause und mit meinem Vater so 1-2 Jahre, es war schon relativ dünn, weil er wollte eben mich schützen vor diesem schweren Amt des Schiedsrichters, vor dieser Ochsentour, wie man oft sagt, vor diesen Anfeindungen. Und natürlich wollte er als Lauterer auch, dass sein Bub, wenn möglich, Spieler wird. Und dann kam es zu einer Situation 1977. Wir sitzen zu Hause bei uns im Wohnzimmer und es läuft das Finale der Landesmeister. Also heute das Champions League-Finale. Liverpool gegen Borussia Mönchengladbach. Und an diesem Tag habe ich zu meinem Vater gesagt, du Papa, wir müssen mehr miteinander reden wieder. Und ich verspreche dir auch, wenn ich dieses Spiel einmal pfeife, ich werde dich einladen. Ein Lachen über seinem Gesicht. Und 26 Jahre später, 2003, wurde montags morgens bekannt gegeben, Markus Merck pfeift das Champions League Finale in Manchester. Juventus Turin gegen AC Mailand. Und in der Mittagspause meiner Praxis bin ich hochgefahren zu meinen Eltern und habe gesagt, Vater, ich habe das vor 26 Jahren versprochen. Hier ist das Flugticket und hier ist die Eintrittskarte für das Champions League Finale.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Betzenberg war ihr Kinderzimmer. Sie wollten schon sehr früh Schiedsrichter werden. Das haben sie auch geschafft. Und es geht jetzt um 2 einschneidende Partien. Einmal ihr erstes Bundesligaspiel, also die ganz große Bühne. Und ihr allererstes Spiel überhaupt in der Jugend. In der schwarzen Bluse ihrer Mutter, weil sie kein passendes Oberteil hatten.
War eine kuriose Situation. Heute gehen so Schiedsrichterausbildungen oftmals schneller. Manches läuft ja heute sogar digital und so weiter. Wir hatten damals noch so einen richtigen Lernprozess. Das hieß 12 Lehrabende à 3 Stunden. Und schon am 2. Lehrabend, freitagsabends, war dann anschließend immer die eigentliche große Schiedsrichtersitzung, wo die Schiedsrichter kommen und an diesem Abend dann auch die Spiele in einem Umschlag für den nächsten Monat erhalten haben. Also immer sehr große Aufregung. Und dann sieht man dann diese älteren Kollegen da und dann blättern die alles durch und dann hat einer gesagt, das will ich nicht, das gebe ich zurück, da habe ich keine Zeit. Und plötzlich sitzt dann der Arme, der diese Spiele einteilt, der sitzt abends da und hat so einen Stapel von Spielen, die zurückgegeben wurden. Und eins davon war eben auch schon am nächsten Tag, damals bei der TSG Kaiserslautern, ein E-Jugendspiel. Und er rief mich dann zu sich und sagt, Markus, komm her. Ah, ich habe da kein Pfeif du morgen das Spiel. Und dann war es Samstagmorgen. Es gab keine Schiedsrichter-Trikots in dieser Größe, auch nicht wie heute. War kaum eins überhaupt zu finden. Es gab interessanterweise auch kaum oder überhaupt keine schwarzen Hemden für Kinder, für Jugendliche. Wir waren morgens noch in 2, 3 großen Kaufhäuser. Ging nicht, also hat die Mutter dann ihre Seitenbluse geopfert, hat den SWV-Wappen drauf genäht und so bin ich mittags eingelaufen zum E-Jugendspiel. Und dieser Tag, es war der 21. September 1974, war auch der Tag meines schnellsten Aufstiegs. Weil nach dem E-Jugendspiel fand ein D-Jugendspiel statt und der Schiedsrichter ist nicht gekommen Und das konnte ich dann auch noch pfeifen. So schnell kommt man dann manchmal im Leben hoch.
Und ich habe Aufnahmen gesehen aus der, ich weiß nicht, ob es die Kabine war, da stehen Sie mit Ihren Linienrichtern, ja? Und ich meine, Sie gingen denen bis zum Bauchnabel. Sie waren wirklich klein und Sie sagen diesen Großen dann, was Sie erwarten von diesem Spiel.
Ja, das war kurze Zeit später, dann durfte ich auch das erste Vorspiel im Stadion pfeifen. Da kam die Anfrage der Sendung Drehscheibe damals, so im Spätnachmittagsprogramm. Und einer der legendären Fußballkommentatoren, nämlich Rolf Töpperwien, der hat mich kontaktiert und sagt, ich bin da am Samstag sowieso bei dem Spiel und da habe ich jetzt gehört, das und wir drehen da einen Film drüber. Deswegen gibt es diese Filmaufnahmen. Ja, in der Tat war es so. Da hat man mit zwei, damals nannte man sie ja noch Linienrichter, hat man dann gearbeitet und die waren natürlich ein, zwei Köpfe größer. Aber insgesamt war das für mich nie ein Problem, auch größere Menschen oder dieses Denken im Leben mitzunehmen.
Und dann auch schön Ihr allererstes Bundesligaspiel, ja, die ganz große Nummer. Das war Bochum gegen Uerdingen, 88, Sie der jüngste Schiri in der Bundesliga. Und jetzt, Sie wurden ja anschließend benotet von den Zuschauern. Und das habe ich nochmal.
Ja, mir hat sehr gut gefallen an dem Schiedsrichter, dass er ganz konsequent durchgepfiffen hat und dass er ganz eindeutig das Spiel beherrschte.
Ich finde, mein Schiedsrichter, der nicht auffällt während des Spiels, ist ein guter Schiedsrichter. Und es war gute Leistung.
Ich würde sagen, bis auf Kleinigkeiten war in Ordnung.
Das ist mein Liebling.
Bis auf Kleinigkeiten war der gut, der Junge.
Ja, das ist ja oft für einen Schiedsrichter schon das höchste Kompliment. Nein, war natürlich eine unfassbare Geschichte. 1988 wurde natürlich auch mit großem Aufsehen begleitet. Heute ist man es gewohnt, dass Schiedsrichter im Lebensalter von Mitte 20 auch in der Bundesliga pfeifen können. Aber 1988, als ich mit 26 in die Bundesliga kam, war es eine Revolution. Und die ersten Spieltage in der Bundesliga liefen auch aus Sicht der Schiedsrichter unfassbar chaotisch. Dann hat der DFB mich angesetzt. Dann hat das bekannte Boulevard schon in der Woche aufgemacht. Wie kann man das jetzt noch tun, in dieser schwierigen Phase noch so einen Jungen da reinschicken? Und ich weiß, damals noch in Bochum, da ging mal so eine Treppe hoch und da standen die Fotografen und Lothar Wölk, das war ein Mann von einem Spieler, ein Bär, der schrie dann die alle an und sagt, geht mal weg, wie soll der Junge überhaupt hier noch pfeifen können heute? Also es war vor dem ersten Bundesligaspiel hat mich ein Spieler überhaupt mal geschützt, dass ich aufs Spielfeld gekommen bin. Und ich pfeife dann das Spiel an. Zu dieser Zeit habe ich in Köln studiert und wir haben eine wunderbare Gruppe gehabt, das war toll. Und die haben alle gesagt, keiner von denen war irgendwo fußballaffin. Markus, das ist toll, das hört sich super an. Wir kommen da am Samstag auch hin.
Die Zahnmediziner aus Köln.
Also meine Kommilitonen, wir kommen da auch hin. Ach, der und der, wir fahren da hin. Die wussten noch nicht mal, wie so ein Stadion aussieht. Die wussten gar nicht, wann sie losfahren. Die kamen dann eine Viertelstunde zu spät. Wir haben auch nichts sonst ausgemacht. Und plötzlich, es gab einen Eckball. Ich stehe da, dann hängen die in der Kurve, auf Bettlagen geschrieben, hängen die Banner auf, merkt alles. Und dann stehst du da doch relativ aufgeregt bei deinem ersten Bundesligaspiel nach 15 Minuten und sagst dir nur, ob das mal gut geht heute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Heute im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, lange Zahnarzt und Schiedsrichter, also Sie wissen, was Leiden bedeutet, sprechen wir über einen ganz besonderen letzten Bundesligaspieltag, vielleicht ja der mit den meisten Tränen. Herzschlagfinale im Jahr 2001, Schalke zu Hause gegen Unterhaching, gewinnt, ist Meister, 4:38 lang, weil die Bayern in Hamburg zurückliegen, da läuft die Nachspielzeit. Und dann kommen Sie.
Ja, das haben Sie schön gesagt, dann kommen Sie. Natürlich komme ich auch, aber es kommen natürlich viele andere Beteiligten noch. Es kommt eine Situation, ein Rückpass, den ich damals geahndet hätte. Und ich sage es, würde mich gerne revidieren. Manchmal ist es im Leben viel schöner, auch einen Fehler zugestehen. Das befreit eigentlich insgesamt. Aber das kann ich hier nicht, weil alle, die irgendwo im Fußball als Experten fungieren, die würden sagen, nein, die Entscheidung war eindeutig, sie war dramatisch, weil es am letzten Spieltag war 94 Spielminute, ein Rückpass, eine Regel, die 1992 eigentlich erst erfunden wurde oder eingesetzt wurde, ins Regelwerk aufgenommen und ich insgesamt in meiner ganzen Karriere von 92 bis 2008 überhaupt nur zwei Rückpässe gepfiffen hat.
Und das war der eine. Da.
Ja. Und natürlich fragen dann viele, na, da weiß man das doch insgesamt. Das hat mich im Leben eigentlich nie davon abgehalten, Entscheidungen zu treffen. Ob es die erste Minute ist in einer Spielzeit oder die letzte in der Spielzeit, das darf dich nicht hindern. Du musst immer das entscheiden, was du letztendlich wahrnimmst, nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn es dann mal falsch ist, dann ist es falsch. Hier war es eine Situation, die so zu bewerten war. Und natürlich wusste ich an diesem Spieltag auch schon im Moment auf dem Platz, dass Schalke sein Spiel gewonnen hat. Also sie haben ihre Hausaufgaben, die sie in den Spieltagen zuvor nicht erledigt hatten, sie haben sie am letzten Spieltag so weit noch erledigt. Aber natürlich waren sie abhängig von dem Spielausgang in Hamburg. Und dann gibt es diesen Freistoß. Und natürlich, jeder wird das Bild vor Augen haben, dramatische Situation. Und jetzt ist man natürlich auch Fußballer und lebt es. Und du weißt ganz genau, der Ball liegt hier 14, 15 Meter vor dem Tor. Da wird eine Mauer gebildet. Die rennen alle raus. Das bleibt nie bei 9,15 Meter. Die rennen früher raus. Also so ein Ball kann eigentlich nahezu unmöglich reingehen. Und es war eine Riesenhektik in diesem Stadion und dann waren ja so ein paar Protagonisten wie Stefan Effenberg, Olli Kahn und die stehen dann bei einem und ich war seelenruhig und die HSV-Spieler, die wollten nicht so, ich war seelenruhig und sag, geht hier zurück und hier legt den Ball hin, es ist eh die letzte Situation heute. Und deswegen ging die Ausführung noch relativ schnell und du denkst dann, dieser Ball kann nie reingehen. Aber denken im Fußball, das ist eben nur zweite Wahl. Er ist reingegangen. Bayern war Meister. Schalke, was sich dann rausgilt, Meister der Herzen. Abpfiff. An dem Abend hast du es langsam erst realisiert, die Bilder von Schalke gesehen. Auch für mich, trotz der Entscheidung, zu der ich stehe, bittere Momente. Ich bin Sportler mit hoher Emotionalität und kann absolut mitfühlen. Und weiß, was es dann vor allen Dingen bedeutet, Meister zu werden, nach Jahrzehnten mal wieder Meister zu werden und schon minutenlang diese Schale eigentlich in der Hand zu halten. Und dann passiert noch etwas und es kommt noch dazu, dass wir nicht nur länger gespielt haben, unser Spiel war auch noch 10, 15 Minuten, hat länger gedauert, weil es im Spiel Verzögerungen gab. Also es kam nicht nur zu diesen 4 Minuten und man hat auf Schalke schon gefeiert. Ich verstehe dann auch Emotionen, natürlich toleriere ich keine Aggression, aber ich verstehe auch Emotionen und kann jede Träne auf Schalker Seite, die kann ich teilen. Als Mensch, als Sportler tut mir das weh. Als Schiedsrichter, und dafür bin ich auf den Platz gegangen, würde ich immer wieder so entscheiden.
Haben Sie danach auf Schalke nicht mehr gepfiffen?
Nein, es war mein persönlicher Wunsch. Wenn du so eine Situation hast, die meisterschaftsentscheidend ist, ist logisch, dass du die nächsten 1, 2, 3 Jahre für ein Spiel mit dieser Mannschaft verbrannt bist. Da wirst du nicht mehr angesetzt. Aber es kommt natürlich dann die Zeit, wo man sagt, man findet sich zusammen und auch die Emotionen, vor allen Dingen mit den Hauptbeteiligten, die lassen eigentlich sehr schnell danach, weil man sich über Jahre kennt und schätzt. Und so eine Situation, Schalke hat zum Beispiel in dieser Saison, in dieser ominösen, bei mir alle wichtigen Spiele gewonnen, während Bayern in dieser Saison alle Spiele mit mir nahezu verloren hatte. Also es war ein Paradoxum insgesamt. Ich habe dann gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und es gibt einen entscheidenden Grund. Wenn ich auf den Platz gegangen bin, dann wollte ich nie der Mittelpunkt sein. Wenn möglich, Teil eines fantastischen Spiels, eines fantastischen Geschehens, dass nach meinem Schlusspfiff die Menschen sich freuen, sagen, wir haben ein tolles, ein geiles Fußballspiel gesehen und sie gehen glücklich nach Hause. Und sie wissen nicht, wer der Schiedsrichter war. Das war immer mein Ziel. Aber dann nochmal auf Schalke zu pfeifen, wo sich vieles fokussiert hätte. Persönlich ist man da gestellt nach so vielen Jahrzehnten Profifußball. Aber es war nicht meine Vision, wie ich Fußball lebe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
300 Meter neben dem Betzenberg groß geworden, heute im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, 20 Jahre als Schiedsrichter in den Stadien der Welt unterwegs. Klar, der Betze als erste große Liebe bleibt wahrscheinlich unerreicht, aber so direkt dahinter. Welche Stadien sind besonders für Sie?
Es gibt so fast in jedem Land gibt's 2 verschiedene Charaktere von Stadien. So richtig, wo es brennt. Ja, das ist zum Beispiel dann mehr die Anfield Road, Liverpool, das ist noch hoch emotionaler.
Da sagt man ja, und ein Stadion, das Tore schießen kann.
Ja, und Manchester, Theater of Football, also wenn sie da auf den Platz gehen, ist das wirklich theatrales Gefühl, es ist erhaben. Wir in Deutschland haben das auch, wenn sie in München die Allianz Arena gehen, dann haben sie mehr dieses Erhaben. In Dortmund, da brennt es richtig, wenn 85.000 plus da sind. Wenn sie gegen die Südkurve spielen, das ist unfassbar wahnsinnig. Also da haben sie in jedem Land haben sie so diese Unterschiede. Ich habe damals, wir haben es ja eben angesprochen, nach meinem ersten Bundesligaspiel live in die Kamera gesagt, für mich hat sich heute ein ganzer Lebenskreis geschlossen. Da wollte ich immerhin einmal ein Bundesligastadion. Alles, was jetzt kommt, sind Zugaben. Natürlich, wenn man emotionalisiert ist, dann sagt man vieles in diesem Moment. Aber ich habe das nie vergessen. Und nach diesem ersten Bundesligaspiel wurden es 20 Jahre Bundesliga, so viele internationale Jahre, 150 hochwertige internationale Spiele. Und dann darf ich wirklich sagen, es ist ein Privileg.
Und dann haben Sie so Stars, mit denen Sie zu tun haben, ja? Mit dem Herrn Beckham, mit dem Zidane, mit dem Figo. Die sitzen Sie aber alle. Oder ist das eher so kumpelhaft?
Für jeden, für mich auch. Sind das natürlich große Fußballer. Aber eins sind genau die drei, die auch in meiner Zeit, wir sind so gemeinsam etwas gewachsen. Das heißt, man hat relativ häufig Begegnungen. Dann ist es eben so, dass man sich im Laufe der Jahre diese Augenhöhe erarbeitet. Das ist dann auf dem Platz ein großes Miteinander. Und das erleichtert dir als Schiedsrichter natürlich in diesem gesamten Stadion die Akzeptanz. Wenn das Stadion sieht, Markus Merck und sind die dann? Beckham und Markus Merck, die verstehen sich ja, das ist ja unglaublich.
Also duzen.
Oft ist es so, dass du im Laufe der Zeit, dass man sich duzt. Da gibt es natürlich viele Diskussionen. Wir haben früher in diesen Zeiten, die noch etwas konservativer waren, hat unser Obmann immer gesagt, unser Schiedsrichter-Boss, das kann gar nicht sein, man kann keine Spieler duzen. Das entwickelt sich. Wir betreiben ja immer noch dort auf dem Spielfeld die gleiche Sportart. Ich sehe nirgends eine verschiedene Interessenslage. Und in diesen ganzen Jahren kann ich nie sagen, dass das bei einem sehr persönlichen Verhältnis, das letztendlich deswegen auch zu Konflikten gekommen ist.
Keine unterschiedliche Interessenslage auf dem Platz, sagen Sie jetzt gerade. Man hat doch manchmal ein anderes Gefühl, ja? Also wenn es Rudelbildung gibt, wenn es die Diskussion mit dem Schiedsrichter gibt. Wie ist das eigentlich in England, in der Premier League? Ich habe so den Eindruck, da wird es irgendwie strenger gehandhabt. Der Schiedsrichter pfeift und die Entscheidung wird akzeptiert.
Also früher gab es ganz klassische Unterschiede. Also in England war ein Spiel viel einfacher zu pfeifen. Du bist der Schiedsrichter, das war gentlemanlike, du pfeifst, dann wird es eben akzeptiert. Es hat sich durch die Internationalisierung natürlich etwas angenähert. Aber eins ist auch geblieben, dass die Fans in England natürlich ein ganz anderes Verständnis von Fußball haben, dass auch insgesamt die Fans dort weniger akzeptieren. Wenn wir nur mal das eine Beispiel des Schauspielens nehmen, das wollen die Fans nicht sehen. Und wenn ein Spieler, der kann noch den größten Namen haben, sich dreimal im Strafraum dreht, das will dort niemand haben. Es gab nie großes Theater, die Spieler stehen schneller auf, die spielen weiter. Es ist mehr Aktion. Aber kurioserweise, und das habe ich halt auch immer wieder festgestellt, wenn diese gleichen englischen Teams dann irgendwo auswärts gespielt haben und du warst dann in Südeuropa und hast die gleiche Mannschaft gepfiffen, die du 2 Monate vorher auf der Insel gepfiffen hast, dann war es auch doch ein bisschen anders. Also nicht primär hing es von den Mannschaften ab, sondern von der Atmosphäre in den Stadien. Und die ist in England eben eigentlich immer noch komplett anders als in anderen Ländern.
Und Jürgen Klopp, FC Liverpool, beißt ja auch immer noch mal dem vierten Offiziellen gerne ins Ohr. Haben Sie mit dem auch schon mal Stirn an Stirn gestanden?
Also erstmal muss man ihm ja gratulieren. Und man kann ja wirklich, wenn man überhaupt mal, wie ich, im Leben in die Anfield Road da einmarschiert ist und es wird You'll Never Walk Alone gespielt. Du gehst dann raus auf den Platz. Und ich hatte selbst mal ein Spiel Liverpool gegen Celtic Glasgow, Viertelfinale, Rückspiel. Und beide singen ja You'll Never Walk Alone. Und die letzten 10 Minuten haben alle die Schals nach oben, die Rot-Weißen, Grün-Weißen, haben gemeinsam You'll Never Walk Alone gesungen. Dort war alles entschieden. Ich habe trotzdem noch mal 4 Minuten nachspielen lassen. Da kann man Jürgen Klopp eigentlich nur beneiden. Er darf es fast jede Woche erleben. Das ist Fußball pur.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vom Referee zum Referent zum Redner. Heute sind Sie für Unternehmen tätig. Da geht es immer um Entscheidungen. Davor waren Sie berühmt als Zahnarzt und Schiedsrichter. Eigentlich ja direkt 2 Berufe, die nicht so wirklich beliebt sind.
Es ist schon ja, sehr bemerkenswert, ja, dass man so 2 Professionen hat. Aber im Endeffekt war es dann doch wieder spannend. Man kann es ja auch andersrum sehen. Weil ich glaube, wenn man so richtig seinen Zahnarzt gebraucht hat, der weiß, wie gut er einem tun kann, wenn die Schmerzen dann weg sind. Und die andere Seite weiß es auch, Fußball ohne Schiedsrichter ist eben nicht möglich. Also können viele sagen, ja, ja, es stimmt. Eigentlich hat er recht, ist ein notwendiges Übel. Damit konnte ich immer gut leben. Aber es waren für mich nie Berufe, sondern wie alles, was ich im Leben mache, sind es Berufungen. Und ich mache es mit 100% plus oder ich ändere es. So habe ich 2004 dann meine Zahnarztpraxis verkauft, um mich nochmal zu bewegen, in andere Welten mich zu bewegen, damals noch nicht wissend, wohin geht der Weg, die Reise. Bin in Unternehmensarbeit gegangen, nie mehr davon losgekommen. Auch das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, ein Lebensweg. Und bei der Schiedsrichtertätigkeit war es ähnlich. Ich wollte nie fremdbestimmt aufhören. Es gibt ja die Altersgrenze, aber es war dann eben 2008. Und dann habe ich dann damals gesagt, nein, du hättest zwar noch ein Jahr Bundesliga, aber du beendest das im Sommer selbst. Und der DFB hat gesagt, du bekommst Verlängerung, für dich zählt es nicht, du bist so fit. Das wollte ich alles nicht. Und viele haben gesagt, Bundesliga ohne dich ist unvorstellbar. Nee, ist es nicht. Es wurde August und es wurde auch wieder Fußball gespielt.
Als Sie angefangen haben, haben Sie auch so einen ganz neuen Typ Schiedsrichter dargestellt. Also da kamen Sie auf einmal als jemand, der Marathon läuft, Sixpack, kein Bauchansatz. Vorher war man ja so ein bisschen gemütlich unterwegs und Sie laufen und laufen und laufen. Mussten Sie sich da anfangs auch was anhören von Kollegen?
Oh ja, natürlich. Wir sind ja immer diesen berühmt-berüchtigen Cooper-Test gelaufen. Und
was ist der Cooper-Test?
12 Minuten einfach auf der Bahn und wie weit kommt man in 12 Minuten? Du läufst immer die Runde, wie weit kommt man? Und dann gab es dann so die Kriterien, dass du bei 2800 Meter musst du für DFB-Normen laufen. Und da haben natürlich viele Kollegen sich gequält. Das waren wenige Athleten, aber, das möchte ich aber auch sagen, alles Top-Schiedsrichter, professionell in ihrer und für ihre Zeit. Und dann kam ich und natürlich ist es dann unlustig, wenn dann so ein junger Frecher kommt und dem Laufen eigentlich seine Passion ist. Ich habe nie in meinem Leben einen Meter für einen Test oder für das Spiel trainiert, sondern ich bin den ersten Marathon mit 15 gelaufen. Das war meine große Leidenschaft, auch nochmal nebenher. Und dann ist natürlich unlustig, wenn du die Kollegen 2 bis 3 Mal überrundest. Das ist dann, erstmal lachen die noch drüber, beim zweiten Mal nimmer. Dann sagen die einen, so war das früher immer, du kannst laufen, wir pfeifen aber die großen Spiele. Aber als sich das dann auch noch gedreht hat, dass ich gelaufen bin und auch noch die großen Spiele gepfiffen hat, da war die Stimmung schon mal kurzzeitig schlecht. Aber 1990 hat die FIFA eben auch gesagt, das Spiel wird dynamischer, schneller, wir müssen die Anforderungen für Schiedsrichter erhöhen. Also dann wurde es immer schwieriger mit diesem von Ihnen erwähnten Bauchansatz, gemütlich unterwegs sein, sich irgendwo auf nationalem, schon gar nicht auf internationalem Top-Niveau zu halten. Und ich war dann 1992 im Frühjahr beim FIFA-Leistungskurs, Neulingskurs, und bin dann den Cooper-Test nahezu 4000 Meter gelaufen. Und das war eine unfassbare Revolution. Das Ende war, dass sie mich unmittelbar, ich hatte noch kein internationales Spiel, 1992 direkt auf die Olympiade nominiert haben. Und das war also ein schneller Aufstieg, der dann in diesem Umbruch, to be on the right moment, on the right place, ich war zum richtigen Zeitpunkt, war ich am richtigen Ort.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind im Aufsichtsrat, gerade werden die Angebote von 2 Investoren geprüft. Es geht um Millionen, es geht um Ihren Herzensverein, um den Herzensverein für viele, dass der gerettet wird. Sie haben gerade noch mal Kraft getankt, waren mit Ihrer Frau in Urlaub in der Provence. Sie lieben beide den Sport. Sie laufen wie die Verrückten. Können Sie überhaupt mal Füße hochlegen?
Ich habe halt auch dieses Lebensglück mit meiner Frau, diese fantastische, zeitraubende, hochintensive und emotionale in allen Richtungen, das teilen zu dürfen. Und für uns gibt es natürlich auch mal so etwas Ruhe, aber es ist immer mit Sport kombiniert. Und wir haben einfach mal gesagt, paar Tage raus, soweit man das in dieser Situation rund um den Betzenberg überhaupt tun kann. Sagen wir, fahren mal raus und sagen wir fahren mal in die Provence. Und dann kommt der Deutsche, Provence ist super. Mont Ventoux, so einer dieser Top 5 Tourklassiker. Jetzt sind wir nicht partout die Rennradfahrer. Aber dann haben wir gesagt, nee, fahren wir runter. Wenn wir Mont Ventoux sind, dann fahren wir natürlich mit dem Rennrad hoch Mont Ventoux, unten eins geliehen. Wir waren dann 3 Tage überhaupt nur dort am Mont Ventoux. Den zweiten Tag sind wir so ein bisschen durch die Ortschaften. Und am dritten Tag haben wir gesagt, na, das geht ja nicht nur parat, es gibt einen sensationellen Trail da hoch. 11 Kilometer, sind ja 1600 Höhenmeter in dieser Größenordnung. Also wir machen das jetzt auch noch zu Fuß hoch und runter. Also das ist eine große Leidenschaft, die ja dann darin auch mündet, dass wir Dinge auch allein machen, für uns organisiert, bis zu anderen Läufen. Mein Traum war in diesem Bereich Trailrunning immer Einlauf, der Ultra Trail Mont Blanc. Das ist so, was für Triathleten Hawaii ist, für einen Trailrunner. Das sind dann 178 Kilometer statt freitags abends 18 Uhr in Chamonix. Und 7.000 bis 8.000 Meldungen, 2.500 Startplätze. Sie müssen sich über Jahre qualifizieren, überhaupt melden zu dürfen. Und den wollte ich einmal laufen. Das habe ich vor 3 Jahren dann getan und bin auch sehr gut für die Verhältnisse im Mittelfeld dann noch ins Ziel gekommen. Und 2 Nächte nonstop. Fantastisch. Also es geht immer noch ein Stück weiter.
Ja, mit Ihnen unterwegs zu sein, ist ja richtig entspannt.
Ja, das ist Abenteuer. Das ist schon entspannend und Abenteuer. Also das habe ich zu meiner Frau auch gesagt. Das weiß sie, aber gegensätzlich ist es genauso. Es wird nicht langweilig.
Am Ende gibt es bei uns immer ein kleines Geschenk. Und zwar habe ich ein Sixpack für Sie. Fritz-Walter-Sekt. Picolöchen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Überraschung. Das ist natürlich ein bewegender Moment. Wir feiern ja alle, auch im Sinne des FCK und Fußball Deutschland, einen großen Geburtstag. In diesem Jahr am 31.10. würde Fritz Walter 100 Jahre alt werden. Und das ist eines der wenigen Dinge, auf die ich im Leben wirklich stolz bin. Fritz war ein guter Freund zu mir, ein väterlicher Freund. Und die erste Begegnung, die war am 31.10.1970 an seinem 50. Geburtstag mit ihm. Spiel in Kaiserslautern. Und ich damals als Spieler durfte das Vorspiel bestreiten und Fritz Walter hat an diesem Tag aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl das Bundesverdienstkreuz bekommen. Nach unserem Spiel standen wir Spalier und Fritz kam vorbei, ist die Reihen abgegangen und das war der erste Augenblick, wo der kleine Markus dem großen Fritz in die Augen schauen konnte und es wurde bis zu seinem Tode eine lebenslange Verbindung und Fritz war so ein sensationeller Mensch. Er hat immer nach dem anderen gefragt. Dieses Unfassbare, was er erreicht hat, Fußball-Weltmeister, aber es war ja 1954 mehr für unser Land. Das, was er mir gelehrt hat, diese Demut auch, erfolgreich zu sein, aber immer bodenständig zu bleiben. Und nach meinem ersten Bundesligaspiel schickte er mir damals 24 Piccolos Fritz Walter Sekt. Und die haben 24 Spiele lang gehalten. Natürlich immer nach dem Spiel getrunken. Aber auch das wurde dann so zur Tradition bei meinen Spielen mit meinen Teams. Nach unseren Spielen, egal in welcher Spielklasse, gab es dann immer eine Flasche Sekt. Fritz Walter, ein fantastischer Mensch. 100 Jahre und auch die nächsten 100 Tage, die wir jetzt annähernd haben, wird ein großes Programm aufgelegt. Und wir wollen das natürlich, trotz unserer großen Probleme, wollen wir es feiern. Und ich wünsche mir und uns allen, vor allem in Kaiserslautern rund um den FCK, dieser eigentlich fantastischen Familie, dass wir an seinem Geburtstag am 31.10. dem Ganzen auch positiv entgegenschauen können.
100 Jahre Fritz Walter, 100 Jahre Betzenberg, 120 Jahre Verein FCK, was für ein Jahr. Markus Merk im Aufsichtsrat, nächste Woche fallen schon wieder wichtige Entscheidungen. Ich wünsche Ihnen und dem Club natürlich alles Gute. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Und trinken Sie, trinken Sie.
Ich werde es genießen mit meiner Frau. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch.